Gottesdienst am 18.11.2018, Wiesnertal Diakon Ziegler.
Sich auf den Weg zu machen, hier in unsere schmucke Kirche. Ja, ganz herzlich willkommen. Musikalisch werden wir heute begleitet von Margret Honold und gemeinsam können wir heute begrüßen Diakon Jürgen Ziegler. Lieber Jürgen, vielen Dank für deinen Dienst und für dieses gemeinsame Feiern in diesem Gottesdienst. Gottes Segen für dich. Ja, liebe Gemeinde, November, ein Tag, ein Monat der Stille, wo Menschen auf die Friedhöfe gehen, die Gräber ihrer Verstorbenen liebevoll pflegen. November, aber auch ein Monat, wo Menschen nachdenken über das Anfang, über den Anfang, über das Ende, über Zeit und Ewigkeit, über Leben und Sterben. Und auch unser Kirchenjahr neigt sich mit diesem heutigen Sonntag, dem vorletzten Sonntag, dem Ende zu. Und an diesem vorletzten Sonntag ist uns mit dem Wochenspruch gegeben, der Wochenspruch, der heißt: Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Gottes. Wir wissen aber, liebe Gemeinde, dass diejenigen, die ihr Leben an Jesus Christus anvertraut haben und dass sie Vergebung erfahren werden und im Gericht bestehen. Und auch der allmächtigen Güte Gottes vertrauen, das ist auch so wichtig, denke ich, dass wir wissen, es ist jemand über uns, der seine Hand über uns hält. Es ist nicht so der strafende Gott, sondern es ist der versöhnende, barmherzige Gott. Das haben wir zumindest aus dem Neuen Testament, haben wir das gelernt. Wir werden jetzt ein Lied singen. Wir erwarten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Lied Nummer 152.
Thank you.
Wir lesen nun den Psalm 126. Das ist die Nummer 788 in Ihrem Gesangbuch. Wir lesen diesen Psalm im Wechsel und ich beginne und ende jeweils mit dem Leitvers. Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden.
Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein.
Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten.
Sie gehen hin und weinen und tragen edle Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit.
Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, an diesem Volkstrauertag, an dem wir den Schmerz der Millionen Toten und Verschleppten, Vermissten, Vergasten und Gefolterten des letzten Krieges gedenken, beten wir um Frieden. Herr, du hast uns gewagt, in unserer Welt mit ihrem ungestillten Hunger nach Gerechtigkeit und Frieden eine neue Geschichte auszurufen. Mache uns bereit für deine Wiederkunft. Schenke uns bitte zu unserem Warten die Geduld und zu unserer Hoffnung die Gewissheit. Das bitten wir dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Amen.
Die Epistel für den heutigen Sonntag ist ein Abschnitt aus dem Römerbrief. Ich lese aus Kapitel 8 ab Vers 18. Denn ich bin überzeugt, schreibt Paulus, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Wir wollen uns diesem Schriftwort anschließen mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen.
sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Und Lästerung. Vielen droht Gefängnis oder gar der Tod. So bringt es das Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna, so bringt es die Lage der Christen auf den Punkt. Es gibt insgesamt 7 dieser Schreiben. Sie sind neben Smyrna noch an weitere 6 Gemeinden in der Provinz Asien, das sind heutige Kleinasien in der Türkei ist adressiert. Ihnen offenbart Gott, jetzt ein Zitat, was in Kürze geschehen soll. Verfasser ist der Seher Johannes. Er soll aufschreiben, was er gesehen hat und was ist und was geschehen soll danach. Das Resultat ist die Offenbarung des Johannes, das letzte Buch unserer Bibel. Und die beiden Zitate stammen vom Anfang der Offenbarung des Johannes. Wir befinden uns im Jahr 95 nach Christus. am Ende der Regierungszeit von Kaiser Domitian. Dieser hatte sich als Gott und Herr verehren lassen. In Ephesus gab es sogar einen eigenen Tempel für ihn. Wir können uns vorstellen, dass das die Christen vor große Probleme gestellt hat. Für Christen gibt es nur einen Herrn, und das ist Jesus Christus, dem Herrn über alle Könige, wie es auch am Anfang der Offenbarung heißt. Christen, die sich dem Kaiserkult entzogen, wurden entweder verbannt, und die meisten, denke ich, wissen es, dass der Johannes auf der Insel Patmos war und deswegen vermutlich auf der Insel auch war. Die anderen mussten es teuer mit ihrem Blut bezahlen, als Märtyrer. Und das Wort Märtyrer aus dem Griechischen übersetzt heißt ja Blutzeugen. Die Christenverfolgung war noch sehr willkürlich. Das änderte sich aber mit den weiteren Wellen der Christenverfolgung, als dann die Verfolgung System bekam. Die Offenbarung des Johannes wurde und wird sehr unterschiedlich interpretiert und ausgelegt. Wenn man sich aber auf sie einlässt, dann entdeckt man, dass es in erster Linie ein Trostbuch ist. Die Botschaft: Gott ist der Herr der Geschichte. Nichts geschieht zufällig. Die, die sich als die Mächtigen verstehen, werden ihre Macht verlieren. Das Leiden wird ein Ende haben. Gott wird die Geschichte zu Ende bringen. Jesus wird wiederkommen und sein Reich vollenden. Wir haben es ja jetzt in den Liedern schon gesungen. Wir haben es in der Epistel gehört. Bald wird das sein. Ja, ich komme bald, sagt Jesus am Ende der Offenbarung. Hören wir jetzt den heutigen Predigttext aus der Offenbarung, aus dem Kapitel 2, die Verse 8 bis 11. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich, und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sind die Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet. Und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Christen sind in Bedrängnis, leiden an Armut und Lästerung. Vielen droht Gefängnis oder gar der Tod. So habe ich die Lage in Smyrna beschrieben. Das beschreibt aber auch die derzeitige Lage, Situation vieler Christen weltweit. Christen werden in vielen Staaten dieser Welt als Menschen als zweiter oder gar dritter Klasse behandelt. Dürfen ihren Glauben nicht öffentlich zeigen oder leben, dürfen nicht über ihren Glauben sprechen, dürfen keine Kirchen oder Gemeindehäuser bauen, werden ihres Besitzes beraubt, verfolgt, verjagt, gefoltert, missbraucht oder ermordet. Häufig aus religiösen Gründen. Dabei sollten wir nicht nur an die islamischen Staaten denken. Auch unter Hindus und Buddhisten haben es unsere Glaubensgeschwister teilweise sehr, sehr schwer. Für den schrecklichen Umgang mit Christen sind aber auch politische Gründe verantwortlich. Länder wie Nordkorea oder China stehen ganz weit oben. Wir erleben derzeit die schlimmste Christenverfolgung aller Zeiten. Und es scheint kein Ende zu geben. Im Gegenteil, es nimmt immer mehr zu. Nach Einschätzung von Open Doors, und ich denke, das ist in Buxach die Organisation nicht ganz unbekannt, nach Einschätzung von Open Doors leiden mehr als 200 Millionen Menschen unter einem hohen Maß an Verfolgung. Auf dem Verfolgungsindex von Open Doors, der jedes Jahr veröffentlicht wird, stehen 50 Staaten. An erster Stelle Nordkorea, gefolgt von Afghanistan und Somalia. Wie mag der Inhalt des Sendschreibens, wie ich es gerade vorgelesen habe, auf diese Christen wirken? Wie wirkt er auf uns, die wir in einem freien Land leben dürfen? Bei uns gibt es Religionsfreiheit. Wir dürfen jetzt Gottesdienst feiern und wir dürfen nachher rausgehen und dürfen davon erzählen. Wir müssen keine Angst haben vor Repressalien. Christen sind in Bedrängnis, leiden an Armut und Lästerung, vielen droht Gefängnis oder gar der Tod. Ich kenne, man könnte auch übersetzen, ich weiß, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Mit anderen Worten, Jesus Christus. Jesus sieht das Leiden in Smyrna. Er sieht die Christenverfolgung in unserer Zeit. Und wenn Jesus sieht, dann bedeutet das, dass es auch Konsequenzen hat. Allerdings ist er der Souverän. Er weiß, was wichtig und richtig ist, auch wenn ich vieles nicht verstehen kann. Die Frage, warum er das Leid und die Gewalt zulässt, die führt ins Leere. Jesus sagt zu dieser Gemeinde in Smyrna, du bist reich, trotz der Armut. Das erinnert an die Felspredigt, die uns der Lukas überliefert hat. Da heißt es unter anderem, selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt satt werden. Christen aus Syrien und im Nordirak wurden vom IS vertrieben und haben alles verloren. Familienangehörige, das eigene Haus, das Auto, die eigene Firma oder der eigene Laden, die Arbeitsstelle, den Besitz. Jetzt leben viele auch in Deutschland und mussten bzw. müssen teilweise ganz von vorne anfangen. Und Gott sei es gedankt, immer mehr kehren auch wieder zurück in ihre Heimat, vor allem aus den Nachbarländern, in denen sie unter erbärmlichsten Verhältnissen in Flüchtlingslagern leben mussten. Und wenn sie zurückkommen, finden sie nur Ruinen vor. Ruinen, in denen sie einmal gewohnt oder gearbeitet haben. Wenn man so Bilder im Fernsehen gesehen hat, dann die Kinder dann vielleicht noch eine zerfetzte Puppe finden. Ruinen, in denen sie Gottesdienst gefeiert haben. Das Erste, was sie gemacht haben, an manchen Orten im Nordirak, dass sie wieder Gottesdienst gefeiert haben. Sie lassen sich nicht entmutigen und fangen an, alles wieder aufzubauen. Sie wissen nicht einmal, ob sie sicher sein werden oder ob der Terror nicht noch einmal zurückkommt. Sie haben Vertrauen und sie wissen um den Zuspruch, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Das sagt Jesus in dem Sendschreiben auch der Gemeinde in Smyrna zu. Dieses fürchte dich nicht kommt in der Bibel sehr häufig vor. Fürchte dich nicht trotz der zukünftigen Leiden. Fürchte dich nicht, das Leiden hat bald ein Ende. Und die 10 Tage, von denen die Rede ist, die dürfen wir gar nicht einmal wörtlich nehmen. Vielmehr soll damit angedeutet werden, dass die Zeit des Leidens begrenzt sein wird. Asia Bibi hofft das sicherlich auch. Ich denke, manche unter Ihnen sagt der Name was. Mittlerweile ja sogar wieder in den Nachrichten aufgetaucht und in der Zeitung. Asia, eine 51-jährige Mutter von 5 Kindern, wurde am 8. November 2010 von einem Gericht als erste Frau in der Geschichte Pakistans wegen Gotteslästerung zum Tode verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die katholische Christin den Propheten Mohammed beleidigt habe. Was war der eigentliche Grund? Nachbarinnen aus ihrem Dorf hatten sie angezeigt, als sie beim Wasserholen in Streit gerieten. Am 31. Oktober 2018, also vor gar nicht so kurzer Zeit, wurde sie vom obersten Gerichtshof Pakistans freigesprochen. Aber sie kann das Land nicht verlassen, weil religiöse Hardliner ihr nach dem Leben trachten und sie deshalb gerade versteckt wird. Ihr Anwalt hat sich ins Ausland abgesetzt und selbst die Richter und Staatsanwälte müssen mit Racheakten rechnen. Wünschen wir dieser Frau, dass die Zeit der Leiden für sie bald ein Ende hat. Asia hat am Glauben festgehalten, wie viele Christen in der Vergangenheit und in unserer Zeit. Man lese nur die Berichte von Open Doors oder anderer Organisationen. Wenn wir an Märtyrer denken, dann muss uns aber auch klar sein, dass es immer wieder Menschen gegeben hat und auch gibt, die aus Angst ihren Glauben abgeschworen haben. Die sogenannten Lapsi, die das nicht durchgestanden haben. Ein schwerer Schlag für die Gemeinde, gerade am Anfang der Kirche. Sei getreu bis in den Tod oder an den Tod, ruft Jesus den bedrängten Christen ins Männer zu. Da sollen Gottes Augen nicht unbelohnt werden. So will ich dir die Krone des Lebens geben. So wie die Krone einem Sieger nach Wettkämpfen aufgesetzt wurde, wir kennen ja den sprichwörtlichen Lorbeerkranz aus dem antiken Griechenland bzw. Rom, so bekommt der Christ die Siegeskrone, das ewige Leben. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Sieger sind Überwinder. Das Wort überwinden und siegen ist im Griechischen ein und dasselbe Wort. Sieger sind Überwinder. Und warum sind wir Sieger? Sieger sind wir durch Jesus Christus. Er ist der Sieger. Er hat am Kreuz von Golgatha die Sünde, das Böse und den Tod überwunden. Er hat sie besiegt. Ja, dann ist noch vom zweiten Tod die Rede. Das bedarf einer Erklärung. Diese Aussage finden wir in der Bibel nur in der Offenbarung. An 3 Stellen kommt es vor. Und an einer Stelle heißt es, der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Und damit wird klar, Gott wird richten. Dem kann sich keiner entziehen. Ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass Jesus sieht und dass es Konsequenzen hat. Und dass die Frage nach dem Warum uns nicht weiterführt. Aber eins ist klar, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi, werden wir offenbar, wie wir es in der im Wochenspruch aus dem 2. Korintherbrief gehört haben. Dem kann sich keiner entziehen. Kommen wir zurück zur Gemeinde in Smyrna. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet. Dies sollte sich besonders bewahrheiten, als Bischof Polycarp von Smyrna im Jahre 155 nach Christus in der Arena sein Leben verlor. Um seine Person gibt es ganz viele Legenden und Geschichten. Smyrna heißt heute Izmir und ist eine Großstadt in der Türkei. Eine Stadt mit wechselvoller Geschichte. Waren es Anfang die Anfeindungen durch die Juden, so kam es in späterer Zeit immer wieder zu Kämpfen und erbitterten Auseinandersetzungen mit Muslimen um die Herrschaft dieser Stadt bis hinein ins 20. Jahrhundert. Izmir war lange eine griechische und damit eine christliche Stadt. Das hat sich geändert. Izmir ist als Stadt Teil eines Landes, das die Christen immer mehr herausdrängen will. In einer der ehemaligen Zentren der Christenheit leben fast keine Christen mehr. Wer sagt uns denn, dass es bei uns immer so weitergeht? Dass wir unser Christsein zukünftig in aller Freiheit leben dürfen? Wer verheißt uns das? Bezeichnend ist, dass sich die christliche Gemeinde damals nicht dem Zeitgeist hingab. So würden wir es heute ausdrücken. Deshalb die Leiden und Verfolgungen damals und über die ganze Kirchengeschichte hinweg bis heute. Vielleicht muss die Kirche genau das erleben, wie wir es im Sendschreiben lesen. Bedrängnis, Armut und Lästerung. Vielleicht muss sie das erleben, um wahre Kirche Christi zu sein. Nicht, dass ich mir das wünsche, aber in vielen Teilen der Erde ist es bereits Realität. Zum Schluss muss ich noch etwas zur Synagoge des Satans sagen. Ich weiß nicht, wem das aufgefallen ist beim Vorlesen. Synagoge des Satans. Das Wort ist leider oft genug missbraucht worden. Es ist ja nicht einmal ganz klar, was Johannes damit gemeint hat. Und die neue Luther-Übersetzung von 2017 übersetzt jetzt ja auch Versammlung des Satans. Vermutlich geht es um jüdische Anfeindungen gegen die christliche Gemeinde, die vermutlich ja auch zur Verurteilung von Bischof Polycarp geführt haben. Gab es anfangs noch Gemeinsamkeiten zwischen Juden und Christen, so kam es immer mehr zu Trennungen. Dies führte seitens der Christen immer mehr in den Antijudaismus, bis hin, dass ja Juden zwangsgetauft wurden, als im Römischen Reich das Christentum zur Staatsreligion wurde. Christen sind immer wieder schuldig geworden an Gottes auserwählten Volk. Am 9. November hat sich das Gedenken an die Reichspogromnacht zum 80. Mal gejährt. Es war der sprichwörtliche Höhepunkt eines jahrhundertewährenden Antisemitismus. Dieser sollte dann in eine strategisch organisierte Endlösung führen. Ich denke, ich muss das nicht weiterführen. Es macht doch sehr betroffen, dass der Antisemitismus in unserem Land wieder gesellschaftsfähig geworden ist und immer mehr zunimmt. Jüngere Studien zeigen uns, dass zwischen 20% und 25% der Bevölkerung antisemitisch gesinnt sind, die einen mehr, die anderen weniger. Und viele Juden haben Angst in Deutschland. Synagogen und jüdische Schulen müssen bewacht werden. Und das in einem freien Land. Ich denke, gerade wir Christen dürfen das nicht zulassen und müssen uns dagegen wehren. Das gilt übrigens auch für die stark zunehmende Ausländerfeindlichkeit. Heute ist Volkstrauertag. Am Volkstrauertag geht es längst nicht nur um die Toten der letzten Kriege der Deutschen. In einer Broschüre des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge lese ich: Heute wird am Volkstrauertag den Opfern von Krieg und Gewalt gedacht und gleichzeitig zu Versöhnung, Verständigung und Frieden gemahnt. Das bedeutet, es sind Opfer von Krieg und Gewalt im Blick. Wir denken heute an die Opfer von Gewalt und Krieg, an Kinder, Frauen und Männer aller Völker. So beginnt das Totengedenken durch den Bundespräsidenten am Volkstrauertag, wie es von Bundespräsident Theodor Heuss 1952 eingeführt wurde. Gedenken wäre aber zu wenig, selbst mahnen. Bei den Begriffen Versöhnung, Verständigung und Frieden können wir Christen wunderbar andocken. Durch Jesus ist Versöhnung, Verständigung und Frieden möglich. Er ist unser Friede, lesen wir im Epheserbrief. Durch ihn können wir zu Überwindern werden. Deshalb setzen wir uns ja auch ein als Christen oder sollten uns einsetzen für Versöhnung, Verständigung und Frieden. Amen. Wir singen jetzt ein Lied, das vielleicht nicht jedem bekannt ist. Es stammt von einem Juden, Shalom ben Purim, Freunde, das der Mandelzweig. Ein Bild aus dem Alten Testament, das diese Hoffnung auf Frieden und Versöhnung auch nochmal verdeutlicht. Freunde, das der Mandelzweig.
In der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands sind 7 lutherische Landeskirchen mit zusammen 10 Millionen Gläubigen verbunden. Neben den Handlungsfeldern Theologie und Gottesdienst ist die weltweite Ökumene ein besonderer Schwerpunkt. Mit der erbetenen Kollekte wird die kirchliche und diakonische Arbeit in Afrika, Asien und Osteuropa und Lateinamerika unterstützt, zum Beispiel in Simbabwe. Dort will die lutherische Kirche aktiv für soziale Gerechtigkeit und Frieden eintreten, um Menschen im Glauben zu stärken und den gesellschaftlichen Wandel nach einer 30-jährigen Herrschaft von Präsident Mugabe mitzugestalten. Soweit die Ausführungen dazu. Die Missionsgaben sind im November für Hilfe für Liberia. Dann darf ich Sie einladen, diese Woche am Mittwoch ist der Buß-und-Bet-Tag. Wir gehen diesen Gedenktag mit einer Andacht um 17 Uhr hier in dieser Kirche mit Pfarrer Schinais. Der nächste Gottesdienst ist heute in einer Woche um 10 Uhr hier in der Kirche mit Pfarrer Schinais. Es ist der Ewigkeitssonntag. Wir werden dann auch in diesem Gottesdienst den Verstorbenen unserer Gemeinde, die im letzten Jahr abgelaufenen Kirchenjahr verstorben sind, werden wir gedenken mit einer Rose, die wir, so Sie kennen das, dann auf den Altar legen. Beim Adventsbasar, der sich diesem Gottesdienst dann anschließt, soll es wieder einen Kuchenverkauf geben. Dazu wird dringend um Kuchenspenden gebeten. Eine Liste liegt beim Ausgang aus. Dann darf ich noch weiter hinweisen, am Donnerstag dieser Woche um 13.30 Uhr ist das Kranzbinden im Gemeindehaus. Es geht dann darum, die Gestecke für diesen Adventsbasar herzustellen. Es gibt bei diesem Adventsbasar am nächsten Sonntag auch, welcher im Bürgerhaus stattfindet, auch ein einfaches Mittagessen. Weihnachten wirft seine Schatten voraus. Für das Krippenspiel werden noch Kinder gesucht, die gerne mitmachen möchten. Also liebe Tante, Onkels, Omas, wenn ihr jemand in eurer Verwandtschaft noch habt, wo ihr denkt, ach ja, da frage ich mal nach, vielleicht hätte die Kleine oder der Kleine Spaß, beim Krippenspiel mitzuwirken, geben Sie doch diese Information einfach weiter. Man trifft sich am Donnerstag um 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Wenn Sie dazu eine Telefonnummer brauchen, weitere Infos auf dem Abkündigungszettel am Ausgang, können Sie das mitnehmen. Gibt es noch etwas aus Ihrem Kreis bekannt zu geben? Bitte schön, Susanne.
Also ich wollte dieses Mal noch was bekannt geben, und zwar, ich singe ja auch schon seit über 20 Jahren im Gospelchor Kristall in Wemmingen, und wir haben dieses Mal am 30.11.2018 um 20 Uhr Konzert, und da wollte ich einfach die Gemeinde auch einladen. Das Thema heißt diesmal Help Me Lord, also wir singen ausschließlich Gospel, es ist viel Englisch, aber wir singen einfach, das heißt der Evangelium, ausschließlich zu Ehren Gottes und eben Help Me Lord, hilf mir Herr. Und Karten gibt es im Vorverkauf in der Stadtinformation oder für Spontane oder der sich noch nicht, gibt es auch sicherlich Karten an der Abendkasse. Flyer liegen hinten aus, wer welche mitnehmen möchte oder ja, also Erinnerung braucht, liegen hinten aus. Danke.
Dann darf ich Ihnen noch ein Papier verlesen, was die Kirchenvorstandswahl zum Gegenstand hat. Das heißt hier wie folgt: Liebe Gemeinde, am 21. Oktober 2018 wählten 36% der wahlberechtigten Gemeindeglieder den neuen Kirchenvorstand. Insgesamt lagen uns 260 Stimmabgaben vor, davon 219 per Briefwahl. Folgende Personen wurden in den Kirchenvorstand gewählt. Ich lese in alphabetischer Reihenfolge: Anders Andreas, 51 Jahre, 204 Stimmen. Güthler Stefan, 48 Jahre, 114 Stimmen. Nissel Heiko, 50 Jahre, 122 Stimmen. Falzer Sandra, 47 Jahre, 150 Stimmen. Und Lieblingshauser Walter, 64 Jahre, 136 Stimmen. In den Kreis der Ersatzleute wurden gewählt Charlotte Fischer, Gerda Heutzler und Joachim Kampf. Am 8. November fand die erste Sitzung des neuen Gremiums statt. In dieser Sitzung wurde aus der Kirchengemeinde Frau Petra Hempfer zusätzlich in den Kirchenvorstand berufen. Damit ist das Gremium vollständig. Zusammen mit dem Pfarrer leiten nun 7 Personen die evangelische Kirchengemeinde Buxach, Buxheim, Hart. Am Sonntag, den 9.12.2018, das ist der zweite Adventssonntag, findet in Buxach um 10 Uhr die Einführung des neuen Leitungsgremiums statt. Soweit der Text, der mir vorgelegt wurde. Dann, denke ich, sind wir auch am Ende der Abkündigung angelangt.
Ich würde gerne.
Oh, bitte schön.
Es ist ganz komisch. Gestern haben wir unser Stammbuch angeguckt und wir sind beide im Krieg geboren. Und ich habe es aufgeschlagen, Peter auch. Und dann sah ich das Hakenkreuz dort und auf einer Seite standen die ganzen Ausführungen, was Hitler machen wollte. Und Gott sei Dank, sage ich, es ist ihm nicht gelungen. Er konnte das nicht ausführen. Ja, und er wollte ja auch die Bibeln alle verbrennen. Auch das konnte er nicht, weil der Heilige Geist es verhindert. Und dazu möchte ich jetzt nichts mehr sagen. Aber heute Nacht habe ich ein Wunder erlebt. Es ist mir so schlecht gegangen. Ich bin plötzlich aufgewacht, hatte wahnsinnige Stiche in der rechten Kopfhälfte. Und dann habe ich gedacht, ach, fängt das schon wieder an. Dann habe ich die Hand auf diese Stelle gelegt und habe gesagt und gesungen, in dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Ja, in dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Was haben wir es gut? Was haben wir es gut? Ich habe den innerhalb von kurzer Zeit hatte ich keine Schmerzen mehr. Und auf einmal hatte ich wieder Schmerzen. Ich hatte Zahnschmerzen. Und dann habe ich gesungen, wunderbar, herrlich und groß ist Jesus, unser Herr und Gott. Und auf einmal war alles verschwunden. Gott hat mir da so geholfen. Und ich denke, den vielen, die so gemartert, die so geschunden wird, sie setzen ihr ganzes Vertrauen auf Jesus Christus allein. Und nur dadurch können sie dies alles überwinden. Sie können gestärkt Jesus Namen groß machen. Und das ist mir auch ein großes Bedürfnis. Den Namen Jesu groß machen, auch wenn es uns noch so schlecht geht. Denn wir wissen ja, wir haben alle nur begrenzte Zeit, ihm nachzufolgen. Ob wir jung oder alt sind, wir haben nur begrenzte Zeit. Unser Leben steht zwar in Gottes Hand, aber wir wissen, es bestimmt einer den Tag, wo er uns heimholt. Und wenn wir dann nicht bereit sind, ihm ganz anzuhören und seine Gebote zu befolgen, dann werden wir draußen vor der Tür stehen. Ja, Gott wird uns nicht annehmen, wenn wir mit Engelszungen auch reden können. Ja, wenn wir alles haben, aber wir haben die Liebe nicht, dann wird alles im Nichts vergehen. So wird es sein.
Liebe Rosi, vielen Dank für deinen persönlichen Beitrag und deine Mitteilung über dein Gotteserlebnis. Dankeschön. Ja. Der Herr segne diese Gemeinde und alle ihre Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade. Und nun lasst uns beten.
Ich bete mit Worten, wie ich es aus dieser Broschüre vom Volksbund gefunden habe. Gott, du kennst unsere Bedrängnis und unsere Armut. Gewalt und Krieg hinterlassen tiefe Spuren, die bleiben, auch wenn die Schüsse lange verhallt sind. Wir bitten dich, sei bei denen, die an Gewalt und ihren Folgen leiden. Und lass uns aus unserer Geschichte lernen, damit die Welt friedlicher wird. Weltweit werden Menschen wegen ihres Glaubens verfolgt, auch bei uns. Wir bitten dich, sei bei denen, die in Bedrängnis sind, und gib uns den Mut, für sie einzustehen. Du sagst, sei getreu bis in den Tod. Manchmal richten wir uns nach anderen Dingen aus. Wir bitten dich, richte unseren Blick auf dich, damit wir unsere Treue nicht dem Falschen schenken. Amen. Amen. Gemeinsam beten wir,
Vater unser im Himmel, heiliget dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich.
So geht hin. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.
Amen.